Kulturinstitut an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Symposion, wer bin ich, wer sind wir, wer sind die anderen, Identitäten und Identitätspolitiken. Mein Name ist Derja Dürr-Fröhlich und mein Vortrag heißt Licht- und Schattenseiten digitaler Identität am Beispiel E-Estonia. Sehr geehrte Teilnehmerinnen, ich lebe seit mehr als 10 Jahren in Österreich. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, daher bitte ich, meine sprachlichen Fehler zu entschuldigen. Ich bin in Estland geboren, habe dort Gymnasium und Universität besucht, das Ende der Sowjetära als Teenager und die ersten Dekade der estnischen Unabhängigkeit miterlebt. Dass die Anfangsjahre, die 1990er, des unabhängigen Staates hart sein werden, war keine Überraschung für die estnischsprachige Bevölkerung. Die Grundnahrungsmittel waren defizitär, zum Beispiel Mehl, Zucker, Seife, Wurst, auch Streichhölzer wie auch Alkohol unter anderem, konnte man nur gegen Lebensmittelmarken einkaufen, sofern die Waren natürlich im Laden vorhanden waren. Harten Zeiten ist das estnische Volk gewöhnt, wir sind Meister im Überleben. Wie viele Estinnen und Esten im Ausland leben, ist ungewiss. Noch unklarer ist die Zahl der Estinnen und Esten in Österreich. Ich schätze höchstens ein paar hundert. In Österreich werde ich häufig auf estlandspezifische Themen angesprochen. Definitiv liegt die Interesse der Fragenden an einer fast märchenhaft klingenden Formel: Estland, das digitale Vorreiterland in der EU. Dieser Vortrag kam zustande auch dank der Corona-Pandemie. Mehrere Personen aus meinem Bekanntenkreis ließen mir Nachrichten aus deutschsprachigen Medien über Estlands scheinbar mühelose Umstellung vom Präsenzunterricht auf Homeschooling zukommen. Als Estin war ich skeptisch und bin also der Frage nachgegangen, ist wirklich alles in Estland so digital goldig, wie es hier in den Nachrichten dargestellt wird? Weil wir so wenige Esten und Estinnen in Österreich sind, weiß fast niemand in Österreich allzu viel von Estland. Und ich muss öfters korrigierend eingreifen, dass Riga nicht die Hauptstadt von Estland ist, es ist Tallinn, korrekte Schreibweise mit Doppel-L und Doppel-N. Wie kam es zu dieser digitalen Identität des Landes? Ich möchte die Beantwortung dieser Frage mit einem kurzen Abriss der jüngeren estnischen Geschichte beginnen, basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen und die Erfahrungen von estnischen Zeitzeuginnen der jüngeren Zeit. Estland ist der nördlichste der baltischen Staaten und zählt ca. 1,3 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen zurzeit. 2001 wurde die erste landesweite Personalausweis, die ID-Karte, eingeführt. Sie weist die Bürgerinnen sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt aus. Diese Karte besitzen mehr als 86% der estnischen Bevölkerung. Für die meisten Bürger ist es das wichtigste identitätsausweisende Dokument. Die ID-Karte ist auch mit digitaler Funktionalität ausgestattet. Sie ermöglicht den Zugang zum Internetbanking, genau wie auch zur Nutzung der staatlichen digitalen Leistungen, die sogenannten E-Services. Dazu später noch. Die digitalen Funktionen eines Personalausweises sind erweitert für die Beamtinnen des öffentlichen Dienstes. Damit werden alle Zugriffe von Beamtinnen auf die staatliche Datenbanken ermöglicht, jedoch auch registriert und auch überwacht. Estland hat ca. 40% Einwohnerinnen mit russischer Muttersprache. Das Problem, wie die russischsprachigen Personen einzuordnen sind, trat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion am 1. Jänner 1992 auf. Die Russische Föderation hatte ein Gesetz verabschiedet, die ehemaligen Sowjetbürger, die außerhalb der Russischen Föderation ihren Wohnsitz hatten, nicht automatisch die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation gewährte. So waren nach den Angaben der estnischen Migrationsbehörde im Jahr 1992 plötzlich 494.000 Personen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft, das heißt staatenlos. Welche Staatsbürgerschaft eine russischsprachige Person hat, hängt von 3 Unterscheidungsmerkmalen ab, die für das Verständnis des Vortrags eine wichtige Rolle spielen werden. Die ID-Karte ist sowohl ein für estnische Staatsbürgerinnen obligatorischer Personalausweis als auch ein Reisedokument für die EU. Eine Person mit russischer Muttersprache kann die estnische oder die russische Staatsbürgerschaft besitzen oder staatenlos sein. Als Staatenlose haben sie zwar einen eigenen Personalausweis inklusive die digitalen Funktionen, wie auch die estnischen Staatsbürgerinnen. Doch für das Reisen brauchen sie einen sogenannten grauen Pass mit Aufenthaltsgenehmigung für Estland. Dieser ist zeitlich begrenzt oder auf Dauer ausgestellt. In Estland dürfen die Staatenlosen wählen auf Kommunalebene. Sie haben Zugang zu Sozialleistungen, dürfen arbeiten, ihre Kinder haben freien Zugang zu Kindergarten und Bildungssystem. Die Staatenlosen sind aber nicht zum Parlament wahlberechtigt, sind nicht zugelassen als Beamtinnen in Staatsdienst, auch nicht auf Kommunalebene. Sie sind nicht wehrpflichtig und das Wichtigste für viele Inhaber grauer Pässe, sie haben keine Niederlassungsfreiheit für die EU-Mitgliedstaaten. Sie können jedoch ohne Visum nach Russland reisen, während estnische Staatsbürger hingegen einen Visum beantragen müssen. Die estnische staatliche Integrationspolitik zielt auf die Verringerung der Zahl der sogenannten grauen Passbesitzerinnen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Estland zugezogenen oder zwangsmäßig übersiedelten russischsprachigen Personen, das sind eher Militärangehörige und Arbeiterinnen in der Schwerstindustrie gewesen, haben die Möglichkeit, die estnische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das setzt aber estnische Sprachkenntnisse voraus, denn seit dem im Jahr 1991 wiederverlangten Unabhängigkeit ist statt Russisch estnisch die offizielle Amtssprache. Die Digitalisierung als Bindemittel der estnischen Identität kam nicht über Nacht. Werfen wir einen Blick in die jüngere Vergangenheit. Estlands Unabhängigkeit von zaristischem Russland wurde am Ende des Ersten Weltkrieges ausgerufen. Doch die neuen kommunistischen Machthaber akzeptierten dies nicht. Junge freiwillige Gymnasiasten und Studenten bekämpften von November 1918 bis Februar 1920 die Reste der russischen Besatzungsarmee. Estland war bis Anfang des 20. Jahrhunderts immer von den fremden Mächten besetzt gewesen. Entweder von Dänen, Deutschen, Russen, Polen und Schweden. Die Estinnen waren die Leibeigenen, ja, ohne übertreiben zu wollen, die weißen Sklaven. Die Landesbevölkerung war grob gesagt zweigeteilt. Die ausländischen Machthaber besiedelten die Städte, die Estinnen lebten am Land. Die Esten waren die Leibeigenen der baltdeutschen Großgrundbesitzer. Die estnische Sprache galt als minderwertig und diente nur der Verständigung der Landbevölkerung untereinander. Mit Deutschen war Deutsch, der Zar hatte nämlich den baltdeutschen Großgrundbesitzer ihre Privilegien weiterhin zugestanden, mit Russen Russisch zu sprechen. Die jeweilige Amtssprache bzw. geforderte Sprache im Bildungssystem war abhängig davon, welche Großmacht gerade die Staatszügel in den Händen hielt. Dies konnte im Jahrestakt wechseln. Ich behaupte, die Affinität zur Fremdsprachenbeherrschung ist bei den Estinnen also historisch bedingt gewachsen und geblieben. Erst Mitte 19. Jahrhunderts wurden die estnische Sprache und Traditionen als eigenständigen Kulturgut von den Esten selbst als wertvoll anerkannt. In der Zeit des Romantismus, das sind die 1860er, sammelten estnischstämmige Wissenschaftler die mündlich tradierten Lieder und Geschichten der estnischen sogenannten Ureinwohner und schrieben die auf. Zum reichen kulturellen Erbe Estlands gehört bis heute gemeinsames Singen als ein identitätsstiftendes Merkmal. Die Tradition des estnischen Liederfests wurde nach mehrjährigem Widerstand durch die deutschen Machthaber im 1869 gegründet und dauert bis heute an. Die Liederfeste finden alle 4 Jahre statt. Laulupidu, das Liederfestival auf Estisch, ist im Kontext des Erstarken eines estnischen Nationalbewusstseins zu sehen. Die erste unabhängige Republik Estland existierte nur 20 Jahre. von 1918 bis 1940, bis Anfang des Zweiten Weltkrieges. Ein Geheimpakt zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der kommunistischen Sowjetunion besiegelte das Schicksal der baltischen Staaten. Sie wurden heimlich der Sowjetunion zugesprochen. Die neuerliche Unabhängigkeit konnte erst 50 Jahre später wieder ausgerufen werden, ohne einen Tropfen von Blut zu vergießen müssen, inspiriert von Michail Gorbatschow Perestroika. Wie bereits bemerkt, die ersten Jahre der Unabhängigkeit in den 1990ern waren sehr hart. Es herrschte Mangel an allem, vom Grundnahrungsmittel bis Kleidung. Dieses Vakuum an Macht und Mitteln versuchten verschiedene kriminelle Banden auszunutzen. Auftragsmorde auf offener Straße, Bombenschläge auf die Polizei waren gang und gäbe. Die unzureichend ausgestatteten estnischen Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Tallinn und der näheren Umgebung schafften es jedoch bis Mitte 90er Jahre, die organisierte Kriminalität zumindest einzudämmen. Der estnische Staat war arm, wenn nicht sogar zahlungsunfähig. Die Unabhängigkeit wurde unter der Prämisse ausgerufen, es kommen sehr harte Zeiten auf uns zu. Einer der führenden Politiker damals fragte in einer TV-Sendung die Bevölkerung, seid ihr bereit für die Freiheit, wortwörtlich Kartoffelschalen zu essen? Der Traum von wieder unabhängig sein wurde von den Exil-Esten und Estinnen in Schweden, in den Staaten, Kanada und Australien aufrecht erhalten, die im Zweiten Weltkrieg flüchten konnten und nun die erste Garde der Diplomaten stellten. Obwohl Estland Teil der UdSSR war und daher streng abgeschottet, Störsender, keinerlei Auslandskontakte oder nur unter die wachsamen Augen von anwesenden Geheimdienstleuten, wurde das Land immer als westlichstes aller Sowjetrepubliken angesehen. Estland war das Urlaubsziel für die sowjetische Intelligenzia jüdischer Herkunft. Typischerweise für Ingenieurinnen, Lehrerinnen und anderen Akademikerinnen aus den Metropolen St. Petersburg, damals Leningrad, und Moskau. Laut Erzählungen kamen die Sommerfrischgäste wegen des milden Klimas, der reichhaltigen Hochkulturangebote und des westeuropäischen Flairs. Hinzu kam der Vorteil, es waren keine Fremdsprachenkenntnisse notwendig, jeder in Estland konnte Russisch. Zum westeuropäischen Flair im estnischen Habitus hat auch der Empfang des finnischen Fernsehens im Norden des Landes, vor allem der Hauptstadt Tallinn, beigetragen. Es sind ja nur 80 Kilometer Luftlinie über das Meer zwischen Tallinn und Helsinki. Seit 1980er gab es eine tägliche Fährenverbindung zwecks der Wiesengewinnung durch die finnischen Touristinnen. Die offizielle Attraktion, die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt von Tallinn. Inoffiziell billiger Alkohol und schöne Frauen. Die Estinnen durften offiziell keinerlei Devisen, daher kein finnisches Geld besitzen. So kam es zu einem blühenden Schwarzmarkt auf Naturalienbasis, zum Beispiel für Kaugummi, Plastiksackel, getragene Jeans, konnte man gegen zwei große Salamistangen tauschen. Sprachkenntnisse waren kein Hindernis, denn die finnische Sprache ist mit der estnischen verwandt und dank des finnischen Fernsehens konnten viele Estinnen Finnisch. Tigersprung, Tigerhüppe, der harte Anfang in den 90ern. Bildung per se hatte und hat immer einen hohen Stellenwert in Estland. Und den Wechsel von Planwirtschaft zur liberalen Marktwirtschaft rasch zu schaffen, war es notwendig, dass sich die arbeitsfähige Bevölkerung schnell mit dem neuen Wirtschaftssystem anfreundete. Eigenständiges Unternehmertum wurde seitdem gepriesen. Unnötige Bürokratie wurde abgebaut, die Kinder von Exilierten, im Ausland aufgewachsen und ausgebildet, kamen nach Estland. Sie wurden als Visionäre angesehen und waren energische Fürsprecher für die neuen Technologien. Das Internet wurde als zentrale Grundlage großer für die wirtschaftliche Entwicklung Estland gesehen. Digitalisierung fängt mit Bildungssystem an. Die Regierung der 1990er Jahre verknüpften die estnische Lebensweisheit von Mangel macht kreativ mit Weiterbildungsmaßnahmen. Von 1997 bis 2000 wurden im Rahmen des Projekts Tigerhüppe, Tigersprung, massiv und intensiv in Entwicklung und Ausbau der Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur in Estland investiert. Mit besonderem Schwerpunkt auf dem Bildungssystem, in erster Linie auf den allgemeinbildenden Schulen und den Hochschulen. Seit Mitte der 90er Jahre ist EDV-Kompetenz ein Unterrichtsfach im Lehrplan der allgemeinbildenden Schulen. Die Geldmittel waren knapp, daher wurde extrem zum Beispiel im Sozialbereich Ausgaben gespart. Minimale Arbeitslosenhilfe für bloß insgesamt 4 Monate, minimalste staatliche Pensionen. Die durchschnittliche Pension ist derzeit ca. 450 Euro pro Monat für 40- bis 50-jährige tätige Vollzeitbeschäftigte. Die Lebenserhaltungskosten gleich oder sogar höher als in Österreich. Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2017 hält fest, das estnische Bildungssystem sorgt in bewundernswerter Weise für eine hochwertige Ausbildung und Chancengleichheit. Die gelungene Entkopplung vom Bildungserfolg und sozialem Hintergrund ist ein gutes Beispiel. Jedoch gelingt es dann nicht, die Qualität und Inklusivität des Gesundheitssystems zu gewährleisten. Die medizinischen Bedürfnisse der Bevölkerung sind nicht ausreichend gedeckt. 2014 gaben 11% der Bevölkerung an, aufgrund von Kosten, Entfernung oder langer Wartezeiten keine ärztliche Betreuung bekommen zu haben. Weiterbildung für Erwachsene. Avast maailma. Entdecke die Welt. Im ganzen Land wurde seit dem Jahr 1998 unter dem Titel Avast maailma. Entdecke die Welt EDV-Kurse für Erwachsene angeboten. Die Anfängerkurse fanden am Wochenende statt, in Schulgebäuden im ganzen Land. Der Kurs war kostenlos, jedoch nur 2x4 Stunden zur Vermittlung von Computer- wie auch internetbezogener Kenntnisse. Meine Interviews mit Zeitzeuginnen zeigen aber Missstände auf. So wurden in den Kursen mehrere Probleme ausgeblendet. Die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmerinnen hinsichtlich ihrer Vorerfahrungen von keinerlei Ahnung bis Computererfahrungen mit sowjetischen Eigenbaumodellen, wenige Geräte, häufig saßen 2 Personen vor einem PC und es herrschte zwischen den zwangsverheirateten Teilnehmerinnen keine Bruderliebe. Die Teilnahme am Kurs war nur einmal gestattet, gebunden an die gemeldete Wohnadresse. Sprachliche Hindernisse. Unter der Sowjetzeit galt Englisch als Sprache der Kapitalisten. Das sowjetische Bildungssystem, sowohl in den estnischen wie auch in den russischen Schulen, setzte mehrheitlich auf Deutsch als Fremdsprache. Das Problem für die erwachsenen Teilnehmerinnen der Computerkurse, sowohl System als auch Anwenderprogramme konnten in den 90er Jahren nur mit englischen Sprachkenntnissen bedient werden. Als Randbemerkung: Die Bürosoftwarepaket MS Office wurde erst vor einigen Jahren ins Estnische übersetzt, fand aber keinen Zuspruch mehr. Das Programm und die PC- und Internetkurse war sehr dicht. Es wurde nicht auf die Bedürfnisse der Teilnehmer Rücksicht genommen. Alle weiterführenden EDV-Kurse wie auch Sprachkurse auf Englisch waren kostenpflichtig und die Nachfrage war groß. Daher konnten Privatanbieter beliebig hohe Preise verlangen. Es lebe der freie Markt. Von den Lehrerinnen wurde erwartet, ihre Schulaufgaben am PC vorzubereiten, jedoch auf eigene private Kosten. Sowohl der erforderliche PC als auch der Internetzugang mussten selbstverständlich privat finanziert werden. Banken boten daher Lehrkräften eigens Mikrokredite für die Anschaffung von PCs an. Ein Beispiel: Ein PC damals kostete mit den MS Office Programmen ca. 24 damalige estnische Kronen. Das Monatsgehalt einer Seniorlehrerin betrug damals nur 6.000 Kronen. Estnische Kronen entspricht dem früheren österreichischen Schilling. Die Banken waren also die großen Gewinner. Das digitale Schulsystem Estlands im 21. Jahrhundert ist eGOL. Die digitale Schule auf Estnisch eGOL ist bereits 2015 schulischer Alltag in Estland. E versteht für Electronic Solutions und bezieht sich auf die Erleichterung der Interaktion der Bürger mit dem Staat durch den Einsatz von elektronischen, das heißt digitalen Lösungen. eGOL wird in der Regierung als Schulverwaltungssystem bezeichnet, ist aber, wie Computerspezialisten sofort einräumen, sehr leicht erkennbar, sowohl ein Schülerinnen- wie auch Lehrpersonalüberwachungssystem in Echtzeit. Die Teilnehmerinnen von eGOL sind alle Schülerinnen, das gesamte Lehrpersonal, alle Erziehungsberechtigten, alle Schulleitungen und Schulbetreiber und das Bildungsministerium. Jede einzelne Nutzerin hat ein eigenes digitales Konto, das unterschiedlich an den jeweiligen Funktionen angepasst ist, das heißt je nach Status unterschiedliche Zugriffsberechtigungen erteilt. Jedes Konto muss von den Partnern, die höher in der Hierarchie stehen, bestätigt werden. Zum Beispiel muss die Schule bestätigen, dass eine bestimmte Person Lehrerin bzw. Schülerin an dieser Schule ist. Das Bildungsministerium steht an der Spitze der Hierarchie. Fachlich, inhaltlich, Curricula, Schulbücher, Lehrerinnenausbildung und Fortbildung, Organisation der schriftlichen Zentralmatura, Bestimmung der Fragerinnensteller, wie auch die Bestimmung der Prüferinnen. Das heißt, die Erstellerinnen der Fragen und die Bewerterinnen sind nicht ident. Die Arbeiten werden nicht von der Lehrerin der eigenen Schule, es kann sein, nicht einmal aus der eigenen Kommune bewertet. Anhand der Noten zur Zentralmatura erstellt das Ministerium Schulrankings, aber auch anhand der Noten der 9. Klasse, das heißt der 15-Jährigen. Die Rankings werden in den Medien veröffentlicht, alle Schulen werden dabei ausnahmslos namentlich genannt. Die Schulbetreiber, das heißt die Schulverwaltungsbehörden auf kommunaler Ebene, nehmen die Online-Anmeldung der Eltern entgegen und ersehen umgehend, wie viele Schulklassen eingerichtet werden müssen, in welchen Bezirken. In Estland ist die Gesamtschule Normalität von 6- bis 15-Jährigen. Anschließend folgt das Gymnasium, aber auch das kann im selben Gebäude befinden. Das Schulleitungskonto ist eher statistisch-buchhalterisch angelegt. Online-Anmeldungen von Schulanfängerinnen, Schulwechsel aufgrund von Wohnortwechsel, Auslastung Lehrpersonal etc. Die Schulleitungen müssen die Notenstatistiken nach Schulklassen an das Ministerium melden. Alle Absenzen von Schülerinnen auf bloß einzelne Stunden, aber auch fehlende Sportkleidung werden den Eltern per SMS umgehend gemeldet. Schulschwänzerinnen, die ohne Bestätigung der Eltern ganztägig fehlen, aber auch nicht kooperative Eltern, sind in der zentralen staatlichen Datenbank namentlich erfasst. Jede Schülerin hat einen digitalen Pfeil. Alle Erfolge und Misserfolge sind digital erfasst. Bei Schulwechsel werden die gesammelten Daten für die Leitung und die Lehrerinnen der neuen Schule zugänglich geschaltet. Das Konto für das Lehrpersonal. Die Schulbücher, individuelle Stundenblätter sind nicht üblich in Estland und die Übungshefte sind in jeder Schule auch digital vorhanden. Je nach Lehrerin und technischer Ausstattung der Schule werden auch noch Papierbücher und Hefte verwendet. Die Online-Schulbücher und die Online-Übungshefte der Verlage müssen auf Kosten der Kommunen freigeschaltet werden. Die Online-Lehrbücher und Übungshefte sind mit eGOL verlinkt. Zugang haben aber nur die Kontoinhaberinnen, das heißt Lehrerinnen, Schülerinnen, Eltern, unabhängig von Ort und Zeit. Es ist unklar, wie weit die Verlage auf Nutzungsstatistiken Zugriff haben. Noch einmal, zusammenfassend, die zentrale eGOL ist eine Dienstleistung, gibt den festgelegten Benutzergruppen Zugang zu den aktualisierten Schulressourcen, den Aufgabebeschreibungen und Hausarbeiten. Das Lehrpersonal hat eine extensive Berichtspflicht. Pro Unterrichtsstunde muss in das eGOL eingetragen werden. Unterrichteter Lehrinhalt, abgehaltene Tests, aufgegebene Hausübungen. Einsicht haben Schüler, Eltern, Schulleitung. Unklar, ob auch Kommunen bzw. Ministerium. Estnische Schulen verfügen selten über Sozialarbeiterinnen. Die Klassenvorstände müssen daher diese Last auch noch tragen und sind berichtspflichtig. Die vertraulichen Entwicklungsgespräche mit den Eltern über ihre Schulkinder, die jährlich durchgeführt werden müssen, werden in der zentralen E-Kult-Datenbank gespeichert. Eltern haben einen laufenden Einblick in die Tag- und Wochenübersicht als Bericht mit einer analysierten Zusammenfassung der Schülerleistung. Zum Beispiel hat mit Erfolg teilgenommen oder fachestnisch Test vom Dienstag nachzuholen, Note ist zu verbessern. Das E-Call enthält auch Stundenpläne, Aufgabenbeschreibungen und Hausarbeiten. Anwesenheiten, Entschuldigungen werden von den Eltern online übermittelt. Alle Eltern können über die E-Call-App direkt mit dem Lehrpersonal 24/7 in Kontakt treten. Und das tun sie auch. Lehrerinnen beklagen in persönlichen Gesprächen, dass die Eltern allen Ernstes denken, die Lehrerinnen hätten 24 Stunden, 7 Tage die Woche Dienst und müssten die E-Mails jederzeit rum um die Uhr sofort beantworten, insbesondere wenn es um solche Fragen wie »Wieso hat mein Kind diese Note bekommen?« geht. Die bisher sprechen wir von den kostenlosen E-Call-Versionen. Die kostenpflichtige, quasi Premium-Version von E-Call umfasst unter anderem folgende Dienstleistungen. A. Schwänzerpatrouillen sind ein Dienst für die Eltern, die sicher gehen wollen, dass ihre Kinder den Unterricht tatsächlich besuchen. Den Eltern wird umgehend ein SMS zugestellt, wenn ihr Schulkind ab der ersten Schulstunde fehlt. Informationen zu Noten, Beobachtungen der Lehrerinnen, Lob und Anerkennung zum eigenen Kind sind kostenfrei. In der kostenpflichtigen Version wird auch das Klassenranking, wo steht das Kind in Relation zu den anderen Schülern auf Notenbasis, sichtbar. Schülerinnen sind von allen Seiten überwacht. Sie verfügen über einen Überblick zu den Online-Stundenplänen, Aufgabenbeschreibungen und Hausarbeiten mit Abgabetermin. Über Ihr Konto können Sie auch das Lehrpersonal kontaktieren, zum Beispiel für Nachfragen. Auch die Schülerinnen haben einen umfassenden Überblick über die eigenen Noten und Lehrerkommentare und Abwesenheiten, inklusive nachzuholende Prüfungen. Nachgeholte Tests bzw. verbesserte Noten haben eine eigene Kennzeichnung, meistens mit Sternchen. Die Schülerinnen haben einen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zugang zu Schulmaterialien und Übungshefte, das heißt zu den von Lehrerinnen ausgewählten Aufgaben. Trial and Error, ein Volk von autodidaktischen Computeranwenderinnen. Die Mehrheit von mir befragten Frauen waren damals in den 90er Jahren in ihren 40er Lebensjahren. Fremdsprachenbeherrschung außer Russisch war minimal, als sie ihre ersten Erfahrungen mit dem PC und Internet machten. Sie sagen unisono, alles was ich mit dem PC machen kann, habe ich mir durch selber mehrfach ausprobieren, aber auch Fehler machen und gelernt. Also durch Trial and Error, selbst beigebracht. Hilfe gab es aus dem Familien- oder Freundenkreis, die in PC-Notfällen zu Hilfe geholt wurden und noch heute zu Hilfe geholt wird. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2006 hebte vor, die Nutzung des PCs hing stark von den persönlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab. Das heißt, schlicht und einfach, ob Mann oder Frau sich die Anschaffung eines PCs leisten konnte. Im Jahr 2006 bewerteten 36% der Befragten ihre EDV-Kenntnisse als gut und 35% der Befragten als mittelmäßig. Interessant ist zu bemerken, dass 80% der Befragten täglich zu Hause den PC, das Internet genutzt haben, während in der Arbeit nur 51% einen Zugang zum Internet und PC hatten. Laut der Untersuchung aus dem Jahr 2006 sind 92% der Teilnehmerinnen der Meinung, dass das Internet für alle leicht zugänglich sein sollte. Es kann klar gesagt werden, dass die estnische Bevölkerung in fähigen Alter der Meinung ist, dass das Internet für alle nicht nur auf Kabelverbindung, das heißt über das Telefon, beschränkt sein sollte, sondern auch über WLAN. Laut Wikipedia, Stand April 2021, gibt es in Estland über 2444 öffentliche WLAN-Hotspots, die für den öffentlichen Gebrauch gedacht sind und meistens kostenlos. Der erste dieser wurde 2001 schon eingeführt. 4G-Internet bedeckt 98% des estnischen Territoriums. Estland ist das einzige Land, in dem der Zugang zum Internet als Grundrecht von Bürgern gilt. Schon im Jahr 2006 erledigten 35% der Befragten ihre Behördengänge online. Der Clou ist geglückt, weil a. Zugang zu Online-Behördengänge über das Internetbanking aufgebaut wurde. Das heißt, der oder die Anwenderin steigt mit ihrer ID-Karte und den notwendigen persönlichen Zugangsdaten in das Online-Banking ein. Und erst dort kann sich weiterklicken, zum Beispiel zum Finanzamt. Einfach am Randbemerkung, die Steuererklärung liegt online und ausgefüllt schon vor. B. Online-Behördengänge wurden als substituierende Dienstleistung konzipiert. Das heißt, wer will, kann immer noch den alten analogen Modus vor Ort auf Papier nutzen. Aber das wird immer weniger offen angeboten. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung dominiert inzwischen in Estland ausnahmslos die Grundeinstellung: Jeder hat ein Smartphone, jeder hat die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen, um es zu nutzen. Digital wählen. 2005 ist Estland als einziges Land der Welt, die auf Wahlen via Internet setzt. Bei der letzten Parlamentswahl in 2019 wählten fast 44% aller Teilnehmer über das Internet. Die Möglichkeit zur Online-Abstimmung wurde im Jahr 2005 eingeführt. In den ersten zwei Wahlen haben etwas mehr Männer als Frauen online abgestimmt. Seitdem sind es mehr Frauen, auch da ihr Anteil an der Bevölkerung höher ist. Die am stärksten vertretene Altersgruppe unter den E-Wählern sind die Mitte 30 bis Mitte 40-Jährigen. Sicherheitsforscher attestieren jedoch massive Defizite. So kamen Experten bei einer Analyse zu dem Schluss, dass die Systeme heute schon veraltet sind. Schließlich sind die seit einer Dekade schon im Einsatz. Via Smartphone oder PC sind in Estland möglich E-Wahl, die Erledigung von Bankgeschäften, die papierlose Einkommensteuererklärung abgeben, nahe alle Behördengänge, Ausnahme sind hier Notarangelegenheiten, wie auch Heiraten oder Ehescheidung. Man kann neuen Wagen anmelden. Die elektronische Patientenakte, also Krankenakte, ist persönlich einsichtbar. Und Firmengründung, das Flaggschiff für ausländische Investoren, das E-Residency-Programm. Liederfestival digital. Das Ende der ersten Corona-Lockdowns im Jahr 2020, im Mai, wurde mittels der altbewährten identitätsstiftenden estnischen Weise, dem gemeinsamen Singen, zelebriert, aber diesmal digital. Am 17. Mai 2020 kamen mehr als 2500 estnische Chorsänger zu einem virtuellen Konzert auf das historische Tallinner Liederfestivalgelände. Ein solches Unternehmen ist ehrgeizig und vielerlei, unter anderem technischer Hinsicht, unmöglich, vor allem wenn es innerhalb von 6 Tagen von der Idee bis zur Ausführung gelingt. Wie der Dirigent und Produzent Lehari Kaustel sagte: Für die Esten führt die Komplexität jedoch zu mutigen Maßnahmen und die Herausforderungen werden immer direkt angegangen. Wir tendieren dazu, indem wir vorhandene Ressourcen nutzen und über den Tellerrand hinausdenken. Für uns ist die erste Reaktion, digital zu werden. Wir werden unsere digitale Kompetenz auf die Probe stellen und sehen, ob wir zusammenkommen und das tun können, was wir immer getan haben, singen. Es wird ein interessantes Experiment, bei dem Sänger ihre Telefone benutzen, um sich von zu Hause aus vereinen und gemeinsam unter Laulugar zu singen. Es ist geglückt. Unter Cyberattacken muss man auch leiden. Cybersicherheit hat in Estland höchste Priorität. Digital leben bzw. kommunizieren heißt aber auch Cyberangriffe abwehren. Cyberangriffe aus dem Ausland, insbesondere Russland ist hier gemeint, sind für Estland nichts Neues. Im April 2007 war Estland Ziel eines massiven Cyberangriffs. Hacker legten damals mit einer Flut automatisierter Aufrufe gezielt die Webseiten wichtiger Staatsorgane, Banken und Medien lahm, kaperten die Seiten und luden dort politische Parolen und Propagandabilder hoch. Die Identifizierung der Verantwortlichen erschwert auch Vergeltungsmaßnahmen. Die Angriffe von 2007 stammen von russischen IP-Adressen, Online-Anweisungen waren in russischer Sprache und estnische Hilferufe an Moskau wurden ignoriert. Es gibt jedoch keine konkreten Beweise dafür, dass diese Angriffe tatsächlich von der russischen Regierung durchgeführt bzw. beauftragt wurden. Für den Angriff wurde 2008 ein russischstämmiger Este angeklagt und verurteilt. 2009 bekannte sich der Kopf der früheren regierungsnahen russischen Jugendorganisation Naschi als Drahtzieher der Cyberangriffe. Seitdem hat Cybersicherheit in Estland eine Priorität. Estland gründete die staatliche Behörde für Informationssysteme. Die Behörde legt Sicherheitsstandards für die digitale Infrastruktur aller staatlichen Einrichtungen fest, überprüft sie ständig und greift im Ernstfall anhand eines Notfallplans ein. Außerdem unterstützt eine paramilitärische Gruppe Freiwillige, diese Kybergeizelid, den estnischen Staat bei der Cyberabwehr und hält mit ihr gemeinsam Übungen durch simulierte Hackerangriffe ab. Die 2007er Cyberangriffe haben sich im nationalen Bewusstsein festgesetzt, indem sie der Esten die Bedeutung der Cybersicherheit gezeigt haben. Das in Tallinn ansässige Cooperative Cyber Defense Center of Excellence der NATO wurde im Jahr 2008 gegründet. Und so leistet Estland einen Beitrag zur Cyberverteidigung der NATO. Die Schattenseite, digitale Kluft. Die Teilnehmerin der schon vor weiter oben erwähnten 2000-Jahr-Befragung veröffentlichte, bemängeln, dass wenig Information auf Kommunalebene auf Russisch angeboten wird. Das neue E-Estonia hat aber eine neue Zweiklassengesellschaft geschaffen. Auf einer Seite bemüht sich die estnische Regierung um Zuwanderung neuer Unternehmen im Land. Laut Wikipedia ist der Standort Tallinn sehr beliebt und Estland ist das Land mit den meisten Start-ups pro Kopf in Europa. Neubürger und Ausländer erhalten eine E-Residency, mit der sie, das Wahlrecht und die Aufenthaltsgenehmigung ausgenommen, sämtliche Angebote des digitalen Estlands nutzen können. Die E-Residency bietet sie vor allen Dingen an, wenn man ein Unternehmen oder Start-up schlank und ohne viel administrativen Aufwand gründen und führen möchte. Besonders Service-Provider mit digitalen Produkten, aber auch Dropshipping oder Beratungstätigkeiten sind hier besonders beliebte Beispiele. Auf diese Weise sollen Investoren und Unternehmen angeregt werden, in Estland zu investieren. Demgegenüber steht die nach wie vor schwierige Integration der russischen Minderheit im Land. Während der sowjetischen Zeit waren russisch sprechende Personen bewusst in Estland angesiedelt worden. Heute machen die etwa 40% der Bevölkerung aus. Aufgrund der traumatischen Erfahrung des Verlustes der eigenen Unabhängigkeit im Jahr 1940 misstrauen viele Esten diese Gruppe. Viele sehen in der russischsprachigen Minderheit einen verlängerten Arm der russischen Regierung, welche die eigene mühsam errungene Unabhängigkeit wieder in Frage stelle. Immer noch, und das ist Stand Oktober 2020, sind mehr als 75.000 russischsprachige Bewohner in Estland nach wie vor staatenlos. Die besitzen den sogenannten Grauen Pass. Bis heute sind trotz des technologischen Wandels und dem neuen E-Government die Fragen von Integration und Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung dieser Minderheit in Estland nicht gelöst. Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass die älteren Mitglieder der Gesellschaft nicht digital flott sind. Zum Beispiel Impftermine konnten Bürger selber über ihre digitale Krankenakte auswählen, jedoch musste die Regierung eine Aufforderung an die jüngere Generation in die öffentlichen Medien verlautbaren, damit die dann ihre Omas und Opas fürs Impfen anmeldeten, weil die Senioren an digitaler Anmeldung gescheitert sind. Wenn in früheren Berufsleben keine EDV-Kenntnisse vonnöten waren und private Interessen fürs Internetnutzen nicht vorhanden, nutzen keine digitale staatliche E-Dienste. Die intrinsische Motivation der Pensionistin als Computeranwenderin hängt stark davon ab, ob Familienmitglieder und Freunde ins Ausland ausgewandert sind und ob man mit denen in täglichem Kontakt bleiben möchte. Zum Abschließen möchte ich nur sagen, Technik und auch die Digitalisierung lösen also keine sozialen Probleme. Dankeschön.